Das Luftelement. Das ist ein Vortrag von Horst Gungel aus der Reihe Erdverbundene körperbetonte Meditation, gehalten am 18. Mai 2015. Heute geht es um das Luftelement und dieser Vortrag gehört zu meiner Reihe Erda, erdgestützte Dankbarkeit oder auch erdverbundene Dankbarkeit. In dieser Reihe habe ich bereits im März über das Thema Baum gesprochen und im April über das Thema Erde. Mein heutiges Thema ist Luft. Ich möchte aber nicht über die Bestandteile der Luft, also der Atmosphäre, sprechen, obwohl dies in unserer Zeit auch ein dankbares Thema wäre. Denn die vom Menschen verursachten Veränderungen in der Luftchemie sind ja das vielleicht größte Thema des gerade angebrochenen dritten Jahrtausends unserer Zeitrechnung, nämlich des Klimawandel und damit der Gefährdung des Lebens auf diesem Planeten. Vielleicht ist schon der Begriff Luftelement etwas gewöhnungsbedürftig, denn wenn wir mit unserem durch Schulwissen verbildeten Geist denken, so assoziieren wir bei Elemente inzwischen fast automatisch das Periodensystem der Elemente aus dem Chemieunterricht, also eine Systematik von Atomen. Hier ist aber nicht in erster Linie das, was für uns Menschen an der Luft am wichtigsten ist, also an das Sauerstoffatom gedacht, oder genauer gesagt an den molekularen Sauerstoff O2, obwohl auch das in meinem Vortrag eine Rolle spielen wird. Wenn wir im Dharma, im Buddhismus und in anderen spirituellen Traditionen vom Luftelement sprechen, dann ist eines der vier großen Elemente gemeint, die die alten naturverbundenen Völker verehrten, nämlich Erdelement, Wasserelement, Luftelement und Feuerelement. In unserem eigenen Kulturraum hier in Europa haben die Griechen im 6. und 5. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung die Vier-Elemente-Lehre ausformuliert. Hier sind ganz besonders zu nennen Thales von Milet, den wir aus dem Schulunterricht kennen, denn das ist der mit dem Thaleskreis. Weiterhin Anaximenes und schließlich Heraklit von Ephesus, der vor allem durch den Satz Pantarei, alles fließt, bekannt wurde, mit der er die Vergänglichkeit beschrieb. Er wurde übrigens dafür vom Buddha kritisiert, denn der Buddha fand es ziemlich enttäuschend, dass Heraklit aus dieser Erkenntnis keine Handlungsanweisungen ableitete. Nun, Heraklit war eben Theoretiker, während der Buddha Praktiker war. Man kann übrigens daraus auch erkennen, dass es damals schon Ansätze einer Globalisierung gab, zumindest im Bereich der Geisteswissenschaften. Denn natürlich waren auch damals Indien und Griechenland unter anderem über den Handel miteinander verbunden. Und auch in Indien zu Buddhas Zeiten war die Einteilung in diese vier Elemente üblich. Man bezeichnete sie dort als die Mahabhutas, was so viel wie großer Geist bedeutet. Und darauf abzielt, dass im alten Indien vor allem die spirituelle Bedeutung dieser Elemente wichtig war. Mit dem Erdelement bezeichnete man in diesem System alles Feste, Harte, Statische, also Berge, Knochen, Bäume, Fahrzeuge. Das Wasserelement bezeichnet alles das, was flüssig ist, was im Fluss ist. Vergleiche hierzu den Heraklit mit seinem Pantarei. Unter dem Luftelement versteht man alles, was sehr beweglich, gasförmig, äußerst flüchtig ist, frei. Und das Feuerelement ist alles das, was sehr heiß ist, was nach oben strebt, was transformiert oder transformiert wird. Heute also geht es um das Luftelement. Und wenn ich zuvor gesagt habe, dass das Luftelement alles ist, was frei ist, fallen mir dabei zwei Assoziationen ein. Eine wirtschaftliche und eine buddhistische. Was kein Wunder ist. Schließlich habe ich früher einmal Wirtschaftswissenschaft studiert und später die Wissenschaft des Dharma. Also das, was im Westen als Buddhismus bezeichnet wird. Auch die Wirtschaftswissenschaft assoziiert Luft mit frei. Denn traditionell teilt die Wirtschaft Güter ein in wirtschaftliche Güter, also solche, die einen Preis haben, mit denen man handeln und Profite erwirtschaften kann, und in freie Güter, also solche, die kostenlos zur Verfügung stehen. Und als Musterbeispiel für freie Güter wird in der wirtschaftswissenschaftlichen Literatur immer die Luft genannt. Im Buddhismus ist Freiheit bekanntlich das höchste Ziel. Der Buddha hat von seiner Lehre gesagt, sie habe nur einen einzigen Geschmack, den von Vimukti, von Freiheit. Und so nimmt es auch kein Wunder, dass der Buddha immer großen Wert auf die Atemachtsamkeit gelegt hat. Eine der beiden bekanntesten Lehrreden des ganzen Pali-Kanons, das Anapanasati-Sutta, die Lehrrede von der Achtsamkeit beim Ein- und beim Ausatmen. Der Buddha hat einmal gesagt, es sei diese Meditation gewesen, die ihn schließlich zur Befreiung, da ist das Wort wieder frei, zur Befreiung geführt hat, zum Nirvana. Mit dem Atem verwandte Worte sind Odem, Lebenshauch und Prana. Alle diese Worte haben eine spirituelle Bedeutung. Bleiben wir zunächst in der jüdisch-christlichen Tradition. Dort erscheint der Lebenshauch bei der Erschaffung des Menschen. So steht im ersten Buch Mose, Kapitel 2, Vers 7. Und Gott, der Herr, machte den Menschen aus einem Erdenkloß und blies ihm ein den lebendigen Odem in seine Nase. Und also ward der Mensch eine lebendige Seele. Der Ursprung von allem ist, von allem Leben ist in dieser Tradition natürlich Gott, der Herr, aber wichtiger erscheint mir die Transformation, die der Odem erwirkt. Er transformiert nämlich den Erdenkloß, mit jedem Materie, Erdelement, zu einem lebendigen Wesen. Er inspiriert ihn. Und inspiriert heißt wörtlich, ihm Geist einblasen. Eine recht ähnliche Stellung, wenn auch ohne den Gottesbezug, finden wir in der altindischen Vorstellung der vorbuddhistischen Zeit in den Upanishaden. Prana, das ist das Sanskritwort dafür, bedeutet im Hinduismus Leben, Lebenskraft oder Energie. In der Tat gibt es so etwas wie Lebenskraft oder Lebensenergie, etwas, das die westliche Wissenschaft bis heute noch nicht entschlüsseln konnte, und diese Lebensenergie korreliert bei hochentwickelten Lebewesen, bei Menschen beispielsweise, mit dem Auftreten bzw. Aufhören des Atems. Daher macht es durchaus Sinn, vom Atem, vom Odem, von der Prana als Lebenshauch zu sprechen. Der Buddha, dem jedes Theoretisieren fremd war, kein Wunder, der Begriff Theorie bezog sich ja ursprünglich auf die unmittelbare Gottesschau, die Theoria, was griechisch für Gottesschau ist. Also der Buddha hingegen stellte die Atembetrachtung in den Mittelpunkt der Meditationspraxis. Er machte also daraus ein praktisches Experimentierfeld. statt eine Theorie. Gewöhnlich wird behauptet, der Buddha habe die Atembetrachtung empfohlen, weil der Atem ein Objekt war und ist, das jederzeit zugänglich ist, das man überall dabei hat, auf den man sich zu jeder oder fast zu jeder Zeit konzentrieren kann. Diese Erklärung ist zwar auch richtig, aber sie greift meines Erachtens viel zu kurz. Dem Buddha geht es um die Erkenntnis des Wesentlichen. Und da gibt es drei wesentliche Dinge, die man vollkommen durchschauen muss, um zum Erwachen zu kommen, zur Erleuchtung, zum Nirvana, zur Befreiung. Und diese drei Dinge müssen nicht nur intellektuell verstanden werden, dann wären sie ja eine reine Kopfgeburt, wären nur in unserem Hirn und nicht in unserer Erfahrung. Sie müssen uns vielmehr in Fleisch und Blut übergehen, sie müssen inkorporiert werden, sie müssen von jeder Zelle unseres Wesens aufgesogen werden und diese durchdringen. Ein solches effektives Lernen geht nach buddhistischer Auffassung in drei Schritten vor sich, nämlich durch erstens hören, zweitens reflektieren, drittens meditieren. Durch reines Hören oder Lesen können wir etwas möglicherweise intellektuell verstehen. Dann ist es aber ein Fremdkörper in unserem Hirn. Ungefähr so, wie viele Leute Einsteins berühmte Formel E gleich mc Quadrat herunterbeten können, jedoch nur die wenigsten sie verstanden haben und fast keiner ihre Bedeutung empfinden kann. Momentan befindest du dich übrigens auf der Stufe des Hörens. Du hörst gerade etwas vom Buddha, von Meditation und vom Luftelement. Das kannst du vielleicht hinterher sogar nacherzählen. Aber dein Geist hat sich dadurch noch nicht verändert. Veränderung im Geist geschieht erst durch den nächsten Schritt. Ausführliches Reflektieren im Lichte unterschiedlicher Betrachtungsweisen. Solches Reflektieren kann man allein beginnen. Du kannst also zum Beispiel heute Abend noch über das nachdenken, was ich gesagt habe, und morgen wieder und nächste Woche wieder. Mindestens genauso wichtig ist es aber, mit anderen zu reflektieren, damit wir uns nicht in unseren eigenen Ideen verrennen. Das ist der Grund, warum wir hier nach meinen Vorträgen bei Meditation am Obermarkt immer diskutieren. Und warum es bei den Kursen der buddhistischen Gemeinschaft Triratna immer Gesprächsrunden gibt. Wenn man dieses Reflektieren, dieses weise Erwägen lang und intensiv genug gemacht hat, dann ist es wirklich in unserem Geist angekommen. Damit hat es uns aber leider immer noch nicht nachhaltig verändert. Das kann erst durch den dritten Schritt erfolgen, die Meditation, die gedankenfreie Schauung der jeweiligen Tatsache nach zuvor erfolgter intellektueller Aufnahme, also Hören, und der geistigen Verarbeitung reflektieren. Und das ist der Grund, warum Menschen, die den Pfad des Buddha beschreiten, meditieren. Man nennt das Vipassana-Meditation. Meditation zur Erreichung des Klarblicks, der Erkenntnis, wie die Dinge wirklich sind. Und diese erreichte der Buddha durch den Dreischritt aus Hören, Reflektieren und Meditieren, aufgrund der Betrachtung des Atems. Und genau das ist auch der Grund, warum der Buddha Heraklit kritisierte. Er hat etwas gesehen, Pandarei, aber offensichtlich weder hinreichend über die Implikation dieser Erkenntnis reflektiert, noch sie durch darauf aufbauende Meditation transformiert. Und daher hatte er leider nur einen äußerst marginalen Beitrag zur griechischen Geistesentwicklung geliefert. Bleibt noch zu fragen, was das eigentlich für drei Dinge sind, von denen ich vor einigen Minuten sagte, dass man sie nicht nur intellektuell verstanden haben muss, sondern dass man sie in jede Zelle des Körpers aufgenommen haben muss, um zur vollständigen Befreiung zu kommen. Und was das schließlich mit dem Atem zu tun hat. Nun, diese drei Erkenntnisse sind die sogenannten drei Lakshanas. Lakshana ist aus der Sprache Sanskrit und heißt außergewöhnliche Verwirklichung. Das sind die drei Wesensmerkmale, die alles bedingt entstanden hat. Nämlich erstens, es ist Dukkha, also unvollkommen. Zweitens, es ist Anicca, also vergänglich. Und drittens, es ist Anatta, leer von jedem unveränderlichen Kern. Ich möchte diese drei Begriffe abschließend kurz am Beispiel des Atems erläutern. Der Atem ist Dukkha, das heißt, er ist nicht vollkommen. Letztendlich unbefriedigend oder auch tatsächlich mit Unangenehmem verbunden. Vorsicht! Das bedeutet keineswegs, dass der Atem oder jedes andere Objekt durch und durch negativ oder leidvoll wäre. Nein! Der Atem und auch die anderen Phänomene haben natürlich ungeheuer viele positive Eigenschaften. Sie sind Quell von Freude und Befriedigung. Das nennt man den Asada-Aspekt des Atems. Den positiven Aspekt. Oder Asada, also von jedem anderen Objekt. Hier am Beispiel des Atems. Aber neben diesem Asada-Aspekt gibt es auch den Adinava-Aspekt. Das heißt den negativen Aspekt. So angenehm der Atem sein mag, mit jedem einzelnen Atemzug kommen wir unserem letzten Atemzug unweigerlich einen Atemzug näher. Und dann gibt es da noch die Zeiten, in denen die Luft unangenehm ist. Manchmal stinkt es bestialisch. Meiner Meinung nach zum Beispiel, wenn am Nebentisch geraucht wird. Häufig werden in buddhistischen Einrichtungen Räucherstäbchen entzündet, was für mich eine besondere Belastung ist. Denn dies schlägt bei mir, wie bei zahlreichen anderen Menschen auch, auf den Blutdruck. Beim letzten Session in Essen, bei den Räucherstäbchen erlaubt waren, war mein Blutdruck nach 5 Stunden bei 240 zu 140, trotz Medikamenten. Und er blieb tagelang deutlich zu hoch. Oder als ich in der indischen Hauptstadt Delhi war, war die Luftqualität so schlecht, dass ich immer nach 15 Minuten außerhalb des Hotels mit Air Conditioning ganz schlimme Kopfschmerzen bekam. Ähnlich ging es mir 1990 in Weimar. 1990, das war unmittelbar zur Zeit der Wende. Es gab noch überall diese Braunkohleheizungen und die vielen Trabis. Und früher ging es mir an mindestens 100 Tagen im Jahr in Hanau, in meiner Heimatstadt, so, nämlich infolge des Kraftwerks Staudinger, immer dann, wenn Inversionswetterlage war. Als ich noch zur Schule ging, war die Luft durch die Hanauer Heraeus-Werke mitunter grün, gelb, lila oder rot. Und bestimmt war nicht nur die Farbe ein Problem. Als Kind hatte ich Asthma und massiven Heuschnupfen. Manchmal glaubte ich, ersticken zu müssen. Ich träumte sogar vom Ersticken. Das sind nur einige Elemente, die mir zum Adinava-Aspekt des Atems einfallen. Also, selbst so schöne Dinge wie der Atem haben diesen Aspekt der Unvollkommenheit. Das zweite der drei Lakshanas ist Vergänglichkeit. Der Atem ist vergänglich. Wir können ihn nicht festhalten. Wir betrachten das beim Ein- und beim Ausatmen mit jedem einzelnen Atemzug. Die schönste, sauberste, frische Luft wird auch mit der Zeit verbrauchter. Und natürlich bedeutet auch die Aussicht auf unseren letzten Atemzug die ultimative Vergänglichkeit nicht nur unseres Atems, sondern auch unserer Person. Und schließlich ist der Atem, wie alles andere auch, ohne festen Wesenskern. Der Atem ist mein wichtigstes Lebensmittel. Dennoch verschwindet er. Was ich in diesem Moment noch für einen Bestandteil meines Körpers halte, die Luft in meinen Lungen, der Sauerstoff in meinem Blut, die Kohlenstoffoxidation in meinen Muskeln, was mich am Leben erhält, wird im nächsten Moment ausgeatmet, ausgeschieden. Und das geht mit allen unseren Bestandteilen ebenso. Natürlich auch mit dem Erdelement in uns, mit dem Wasserelement, mit dem Feuerelement. Ja, das gilt sogar für unser Bewusstsein. Aber an keinem dieser Objekte geschieht es so schnell und so gut permanent wahrnehmbar wie beim Atmen. In jeder Minute atmen wir aus, lassen wir Teil von uns los. Daher ist der Atem das ideale Objekt nicht nur für die Samatha-Meditation, die der Beruhigung dient, sondern eben auch für die Vipassana-Meditation, die letztendlich zu vollkommener Einsicht führt. Dann nämlich, wenn das zuvor Gehörte, das kognitiv Gelernte, nicht nur gut und weise reflektiert ist, sondern wenn auch durch tiefe Meditation diese Weisheit aus unserem Hirn in jede Zelle unseres Körpers gelangt ist und letztlich auch unser Bewusstsein vollkommen durchdrungen hat, dann sind wir zur höchsten Weisheit erwacht. Dann haben wir die nächste Evolutionsstufe erreicht. Dann sind wir nicht mehr der in Selbstüberschätzung sogenannte Homo sapiens sapiens, sondern dann sind wir deutlich mehr. Dann sind wir Buddha, eine oder ein Erwachter. Der Atem hat aber auch noch eine andere Eigenschaft des Anatta, des Nicht-Ichs. Der Atem, das Luftelement, schafft eine Verbindung zwischen uns allen. Wir alle atmen diese Luft. Wir alle wollen saubere, gesunde, frische Luft atmen. Das Luftelement, das jetzt in dir ist, war vorhin in deinem Nachbarn, neulich in deinem Freund und vor langer Zeit in deinem Großvater, in Mohammed, um mal jemand aus einer anderen spirituellen Tradition zu nennen, oder in den Dinosauriern. Das Luftelement ist auch ein Beispiel großartiger Symbiose. Zwischen uns, den animalischen Wesen einerseits, und den Pflanzen andererseits. Die Pflanzen atmen Kohlendioxid ein und molekularen Sauerstoff aus. Und bei uns ist es andersherum. Und diejenige, die dieses große Wunderwerk vollbracht hat, ist die Natur, ist unser Planet und der Lebenshauch, der Atem.